Neu in der ARD Audiothek.
Klar, in der ersten Welle und ohne Impfung war das für viele echt auch ein Problem, ne? Aber
liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
Früher.
Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Früher konnte man sich auf die Krisen noch verlassen. Sie kamen einzeln, nacheinander, standen vielleicht im Zusammenhang. Aber man konnte eine nach der anderen bekämpfen.
Es sind drastische Maßnahmen, die die Verbreitung des neuartigen Coronavirus in China eindämmen sollen. Busse, U-Bahnen, Züge, Fähren und auch der Flugverkehr in der 11-Millionen-Stadt Wuhan werden vorerst gestoppt.
Aber jetzt?
Mit 200.000 Toten und fast 7 Millionen Infizierten bleiben die USA das Land, das in absoluten Zahlen von der Pandemie am stärksten betroffen ist.
Die Zahl der Corona-Toten in Indien hat am Wochenende die Marke von 100.000 überschritten.
Aber jetzt überlagert sich alles. Durchschneidet die Pandemie Lieferketten und zerstört Geschäftsmodelle.
Schon wieder mehr als 11.000 Corona-Neuinfektionen.
Unser Ziel bleibt es, uns wieder dem Inzidenzwert von 50 anzunähern. 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner über 7 Tage.
Und deswegen gibt es in Hamburg jetzt die Begrenzung auf 2 Hausstände.
Wenn Kitas und Schulen zu sind und die Kinder damit zu Hause, die Eltern können aber nicht von zu Hause arbeiten, was dann tun?
Aber jetzt wird die Klimakrise auf einmal akut. Hat Russlands Überfall auf die Ukraine einen beispiellosen Energiepreisschock ausgelöst. Zitat aus der Süddeutschen Zeitung vom 25. November 2022.
Die 1-Grad-Erwärmung ist, glaube ich, 2015 erreicht worden. Und eins ist ganz klar, die Temperaturen gehen jetzt rasant innerhalb von kürzester Zeit dramatisch nach oben.
Und dann kam ja diese schlimme Kriegssache, wo dann von einem Tag auf den anderen plötzlich alle Gaspreise sich verdreifacht haben oder so.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Dieser Krieg existiert seit 2014.
Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
Es ist eigentlich überraschend, dass man sich wie in einem Schlafwagen bewegt hat, der plötzlich durch ein Gerumpel aufgeweckt wird.
Es hat in Deutschland kaum jemanden gegeben, der das rechtzeitig vorhergesagt hat.
Krisen über Krisen. Irgendwas ist immer, alles scheint irgendwie gleichzeitig zu passieren und ständig ist es irgendwie zu viel. Ich bin Klaas Christoffersen und arbeite als Autor, Nachrichtensprecher und Moderator beim NDR. Und in dieser Funktion muss ich oft die neuesten Katastrophenmeldungen verkünden. Und da habe ich mich mal gefragt, und ich glaube, ich bin damit auch nicht alleine, wie schafft man es eigentlich, mit all diesen Krisen umzugehen, ohne dass man geschafft ist von der eigenen Ohnmacht? Wie kann ich den Kopf oben behalten, um nicht unterzugehen in all dem Klimawandel, den Kriegen, den Regierungskrisen und so weiter? Und als ich mich das mal gefragt habe, bin ich auf die Idee für diesen Podcast gekommen.
Geschafft? Podcast von Klaas Christoffersen. Folge 1: Seuche.
2008 hat die internationale Finanzkrise Deutschland erreicht. Und seitdem beherrscht eigentlich immer irgendein großes Krisenthema die Politik. Und damit natürlich auch uns alle. So nehme ich das jedenfalls wahr. In diesem Podcast schaue ich mir 6 Ereignisse und Prozesse genauer an. Und dabei geholfen hat mir auch mein Kollege Norbert Zeeb. Und was wir machen wollen ist, wir schauen einmal aufs Große, zusammen mit Expertinnen und Experten, die diese Krisen einordnen, manchmal vielleicht auch Tipps geben oder sogar Mut machen können. Und auf der anderen Seite habe ich auch mit sozusagen ganz normalen Menschen gesprochen. Fühlen sich meine Nachbarn, Freunde oder Kolleginnen genauso ohnmächtig, überrollt, überfordert, halt geschafft, wie ich manchmal in diesem ganzen Krisengewitter? Außerdem könnte man sich auch fragen, ob es nicht erstaunlich ist, dass zwar nicht alle, aber doch so einige in Deutschland trotz all der Krisen ganz gut weitergelebt haben. Trotz hoher Corona-Todesfallzahlen zum Beispiel. Zumindest für mich gilt das. Meine Frau und ich haben ein solides Mittelklasse-Einkommen, haben 2 Kinder und leben in einem gutbürgerlichen Stadtteil von Hamburg. Wie passt das zusammen, dieses kleine Glück und die große Krisenstimmung. Ist vielleicht für uns alle in Deutschland immer gleich alles Krise? Auch darum soll es in dieser ersten Folge gehen. Und im Mittelpunkt steht dabei ein Ereignis, das wahrscheinlich so sehr wie kaum ein anderes das Alltagsleben der Menschen auf den Kopf gestellt hat.
Im Mai 2023, nach mehr als 3 Jahren, hebt die Weltgesundheitsorganisation WHO den Gesundheitsnotstand wegen der Corona-Pandemie auf. Bis dahin wurden weltweit 20 Millionen Opfer gezählt, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. In Deutschland waren es zu diesem Zeitpunkt 173.000 bei knapp 38 Millionen registrierten Infektionen. Tatsächlich dürfte es deutlich mehr Ansteckungen gegeben haben.
So klingt es im Niendorfer Gehege. Das ist ein kleines Waldstück in Hamburg und aufgenommen habe ich es hier bei einem Familienausflug im Frühjahr 2023. 3 Jahre vorher, also 2020, waren wir ziemlich oft hier. Da war nämlich der erste Corona-Lockdown. Und diese Zeit in der Natur hat uns über diese Zeit hinweg geholfen, die wir natürlich wie Millionen andere Familien auch ziemlich stressig fanden. Auch wenn wir insgesamt vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen sind. Also wir als Eltern haben zum Beispiel kein Einkommen verloren und auch unsere Kinder konnten sich zumindest einigermaßen mit dem Homeschooling arrangieren. Anders als heute hörte man damals kein Gedröhnen von Flugzeugen über diesem Naherholungsgebiet. Denn der Hintergrund ist, dass die Start- und Landebahnen des Hamburger Flughafens nur ein paar hundert Meter weit weg liegen von dem Niendorfer Gehege. Und durch die Stille, die damals im Wald geherrscht hat, wurde mir klar, dass die Welt, auch meine Welt, völlig durcheinander geraten war. Und so schön sich diese Ruhe im Wald anfühlte, so dramatisch war es natürlich anderswo.
Es war eine der größten Krisen nach 1945 in der Bundesrepublik.
So schätzt das der Journalist Andreas Speit ein. Der schreibt eigentlich über Rechtsextremismus und für Corona interessiert er sich vor allem deshalb, weil er sich fragt, warum eigentlich Rechtsextreme und die AfD den Unmut, der damals geherrscht hat, über die Maßnahmen gegen die Pandemie und die tiefen Verunsicherungen in dieser Zeit, warum die das eigentlich so für sich haben nutzen können.
Man kann vielleicht sogar sagen, diese Krise war die erste große gesamtdeutsche Krise. Die Wiedervereinigung war auch ein tiefer Einschnitt, aber wenn man ganz ehrlich ist, vor allem für Ostdeutschland, im Westen hat das nicht so tief erschüttert, im Ostdeutschland dramatische Entwicklungen, die bis heute nachwirken. Aber die Pandemie war wirklich die erste gesamtdeutsche Krise, wo man eigentlich manches Mal nicht wusste, was es am nächsten Tag erlaubt.
Corona als Krise also. Hier hake ich mal kurz ein, denn das kann man auch anders sehen oder zumindest anders benennen. Man kann sich nämlich fragen, was ist und wann ist etwas überhaupt eine Krise?
Selbst die Pandemie ist eigentlich keine Corona-Krise gewesen, sondern schlichtweg eine Seuche, auf die man so oder so in irgendeiner Weise reagieren musste.
Das ist Josef Vogel. Er war bis Herbst 2023 Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft sowie Medien an der Humboldt-Uni in Berlin, der HU. Vogel ist vor allem durch seine politisch-ökonomischen Zeitdiagnosen bekannt geworden, zum Beispiel zur Finanzkrise von 2008. Mittlerweile lehrt und forscht er an der Uni Princeton in den USA. Ich habe Vogel kurz vor seiner Emeritierung an der HU zum Interview in seinem Büro in Berlin-Mitte getroffen. Und in diesem Büro war auffällig, dass hinter seinem Schreibtischstuhl eine alte Schautafel aus DDR-Beständen hing. Darauf waren Moleküle zu sehen und darüber stand Kettenreaktion, in Klammern ungesteuert. Und vor diesem Schaubild saß er und hat über den Krisenbegriff gesprochen, der in der Antike entstand und der
einerseits aus der Medizin herkommt, also ein kritischer Zustand einer Krankheit, wo sie sich zum Besseren oder zum Schlimmsten entscheidet. Zum Teil kommt es aus dem Gerichtswesen her, also das heißt, wo ein Gerichtsprozess in die Phase der Entscheidung eintritt. Zum Teil aber auch aus dem militärischen Bereich, das heißt also eine Schlacht, die tatsächlich entscheidend für den Kriegsausgang sein wird, etc.
Und seit dem 18. Jahrhundert wird der Krisenbegriff in immer mehr Bereichen verwendet. Zuerst in der Politik, dann in der Wirtschaft.
Und spätestens im 20. Jahrhundert wird der Krisenbegriff tatsächlich zu einem Bindestrichbegriff, das heißt also von Persönlichkeitskrisen, Midlife-Crisis, Staatskrisen, Schuldenkrisen etc. hat man das Gefühl, also sowohl im privatesten wie im öffentlichen Raum wird dieser Krisenbegriff allgemein und letztlich in einer gewissen Weise auch inflationär.
Dass Berge sogar die Gefahr, die wirkliche Dramatik dessen, was wir so Krise nennen, zu unterschätzen.
Mit der Verwendung des Begriffs der Krise ist immer auch die Unterstellung verbunden, es wird schon wieder gut werden. Also eine Krise ist etwas, was vorübergeht. Krisen sind nicht stationär oder dauerhaft, verwandeln sich nicht unbedingt in eine Katastrophe, sondern erwarten vielleicht vorsichtiges Eingreifen mit der Aussicht auf Besserung.
Hinzu kommt noch etwas anderes. Es sollte nicht alles Krise genannt werden, findet Josef Vogel, was irgendwie zudringlich erscheint oder sogar tief ins eigene Leben eindringt. Andererseits, wenn eine Krise den Punkt bezeichnet, an dem sich entscheidet, ob etwas besser oder schlimmer wird, so trifft das doch ziemlich genau auf die Unsicherheit während der Pandemie zu. Also steigen die Infektions- und Todeszahlen, wirken die Gegenmaßnahmen und welche Folgen haben zum Beispiel Impfungen? Damit mussten sich in dieser Zeit wohl alle beschäftigen. Aber wie stark Corona jemanden beeinträchtigt hat oder es heute noch tut, das hängt von der jeweiligen Lebenssituation ab.
Wir haben die Corona-Zeit sehr gut überstanden. Wir haben aber auch die gute Situation, dass wir ein großes Haus haben mit einem großen Garten. Also wir haben 3 Kinder selber. Aber wir haben auch mit einigen ausgewählten, sag ich mal, Kindern oder Familien aus der Nachbarschaft Kontakt gehabt, wo wir die Kinder haben auch zusammen spielen lassen.
Das ist mein Freund Dennis. Er wohnt mit seiner Familie in Stade in Niedersachsen. Er ist Lehrer an einer Oberschule.
Ja, beruflich war die Situation alles andere als erfreulich. Wir haben sehr viele Kinder in dieser Zeit verloren, an die wir nicht rangekommen sind. Und die haben größere Defizite angesammelt in verschiedenen Bereichen, vor allen Dingen im Sozialen, die wir jetzt in der Schule auch noch mal extrem merken. Also wir mussten echt viel mit denen arbeiten, viel diskutieren und viel Regeln vorgeben, die früher eigentlich selbstverständlich waren.
Okay, Corona war erstmal eine Riesenerleichterung, weil man eine super Entschuldigung hatte, mit allem aufzuhören, wo man vorher mit beschäftigt war. Und
das ist meine Freundin Katrin. Sie lebt mit ihrer Familie in Hamburg und ist Fotografin und Mediendozentin. Die Voraussetzungen in der Corona-Zeit waren für sie ganz gut, eigentlich.
Wir konnten beide, also ich und mein Mann, die Arbeit ganz gut auf online umstellen. Das war also kein Riesendrama. Das war wirklich mehr, wie wir zu Hause miteinander den Tag strukturieren. Das ist am Ende dann wirklich auch so schlimm gewesen für alle, dass wir im zweiten Lockdown die Kinder auch zur Betreuung angemeldet haben. Und ab da gab es eigentlich wirklich ganz viele schöne Erfahrungen, haben viele Sachen gemacht, die wir sonst nicht gemacht haben, wie, glaube ich, viele andere auch, dass wir einfach viel im Park waren und Rollschuh fahren und Fahrrad fahren. Ja, super viel mehr gekocht haben als sonst.
Ich habe Katrin auch gefragt, ob sie wahrgenommen hat, dass sich durch die Corona-Zeit etwas verändert hat.
Ich habe zum Beispiel wirklich von vielen Leuten gehört, die ihren Beruf gewechselt haben nach Corona, die gesagt haben, so, jetzt nicht weiter, muss was ganz anderes machen, was ich in vielen Fällen als positiv auch sehen würde.
Aber vielleicht hatte das ja auch ökonomische Gründe, weil ja viele Branchen von Corona schwer getroffen waren.
Es hatte bei einigen ökonomische Gründe, aber die ich meine, da waren es eher Krisengründe, so überdenken, was mache ich eigentlich? Was will ich eigentlich den Rest meines Lebens machen? Was gibt's für Möglichkeiten?
Und gesellschaftlich? Findet sie, dass von Corona etwas übrig geblieben ist?
Ich finde, was übrig geblieben ist, ist so eine Doom-Stimmung manchmal, so eine apokalyptische Negativsicht auf Dinge, die sich jetzt auch mit multiplen anderen Themen vermengt, die jetzt noch mit Ukraine und Klima und allem Möglichen zusammengekommen sind. Aber ich habe das Gefühl, es beruhigt sich jetzt langsam auf eine Art wieder, aber das aber noch nicht gänzlich.
Die Doom-Stimmung der Pandemie. In dem Café gleich bei mir um die Ecke ist das noch gut in Erinnerung.
Letztendlich ist das ja wie ein Berufsverbot von jetzt auf gleich. Man darf nicht arbeiten mehr. Ich habe auch 2 Kinder, die dann eben nicht zur Schule gegangen sind, zu Hause waren. Also für mich war das auf vielen Ebenen so ein ganz harter Einschnitt, wo man eben ganz viel nicht mehr machen konnte. Meine Eltern saßen in Italien fest und kamen da nicht weg. Also es war wirklich wie so ein Schock. Mein Name ist Angela Lacognata. Ich habe dieses Kaffeehaus hier, die La Cafeteria in Eppendorf, schon seit 23 Jahren und würde sagen, dass wir das große Wohnzimmer vom Stadtteil sind.
Das Wohnzimmer vom Stadtteil. Während des ersten harten Corona-Lockdowns haben das viele im Viertel wörtlich genommen.
In dem Jahr war es halt so, dass das Wetter ja so besonders schön war in dem ersten Frühjahr und wir hatten die Terrasse schon aufgebaut. Und immer wenn ich kam, die ganze Terrasse saß voller Leute, die super froh waren, dass die Möbel schon aufgebaut waren und gesagt haben, Gott sei Dank und vielen Dank, ich habe keinen Balkon, ich drehe sonst durch. Haben auch sogar gearbeitet und so, weil unser WLAN auch draußen funktioniert. Und teilweise war es sogar so, die haben sich ihr eigenes Essen mitgebracht, die haben sich ihre eigene Käseplatte mitgebracht und ihre eigene Flasche Rotwein. Aber ich hätte sie nicht bewirten dürfen und das fand ich halt einfach echt ziemlich absurd.
Angela erzählt mir, dass einer ihrer Verwandten aus Italien schon früh an Corona gestorben ist.
Ja, das war halt in der ersten Welle in Italien natürlich hart. Ne? Und deswegen würde ich es auch nicht verharmlosen.
Aber als ich ihr dann Fragen zur Corona-Zeit stelle, platzt der Frust förmlich aus ihr heraus. Sie ärgert sich zum Beispiel, dass sie Corona-Hilfen zurückzahlen musste, obwohl die Politik das anfangs anders dargestellt habe.
Der Stellenwert von Gastronomie ist viel zu wenig angesehen. Also dass das eben auch was Soziales ist. Und das wurde dann halt einfach zack geschlossen. Dann muss man sich auch nicht darüber wundern, wenn halt alle Leute Depressionen bekommen.
Aber das Café hat überlebt und nach meinem Eindruck brummt das da eigentlich genauso wie vor der Pandemie. Nur, was mir auch aufgefallen ist, das Personal hat komplett gewechselt. Und Angela hat mir erzählt, dass es wohl auch sehr schwer war, neue Servicekräfte zu finden. Das gilt natürlich besonders für eine Branche, in der es vergleichsweise niedrige Löhne gibt.
Ja, viele sind halt tatsächlich auch gegangen während Corona, haben sich halt was anderes gesucht, haben in der Pflege angefangen oder... Ja, wenn du jetzt als Student, vielleicht fängst du nicht gerade in der Gastronomie an. Also so langsam regelt sich das wieder, dass auch durchaus auch Bewerber da sind. Aber es hat wirklich lange gedauert.
Was ist von der Pandemie geblieben? Auf den Straßen, im Alltag, eigentlich nur sehr wenig. Ab und zu sehe ich mal jemanden mit Maske. Corona ist natürlich nicht verschwunden. Aber die Bevölkerung ist insgesamt ganz gut gewappnet durch Impfungen oder Infektionen, die die Leute durchgemacht haben. Und für einige wird natürlich Long-Covid bleiben, also der Zustand, wenn die Symptome auch lange nach der akuten Krankheitsphase anhalten. Außerdem tauchen auch immer wieder Meldungen über die Spätfolgen der Lockdowns auf. Zum Beispiel diese aus dem Juni 2023.
Nach Abrechnungsdaten der Krankenkassen haben Depressionen und Essstörungen bei Mädchen in den ersten beiden Jahren der Corona-Pandemie deutlich zugenommen. Die Fallzahlen stiegen zwischen 2019 und 2021 um 27%. Das hat das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung bekannt gegeben.
Also ich denke, es ist sehr viel übrig geblieben, denn auch politische Bewegungen, die man im Augenblick beobachten kann am rechten Rand, sind ein Effekt oder Miteffekt dieser sogenannten Pandemie gewesen.
Das ist Josef Vogel, der Literatur- und Kulturwissenschaftler.
Also insofern gibt es einen politischen Schlagschatten, der wahrscheinlich auch sehr viel mehr Konsequenzen haben wird als Fragen der Prävention, der gesundheitsamtlichen Eingriffe etc.
Achtung, Achtung, auf dem Cannstatter Wasen. Ist das Freiheitsvirus ausgebrochen?
Die Querdenkenbewegung gründet sich und protestiert gegen die Corona-Maßnahmen. Im August 2020 kommt es in Berlin zu einer Großdemonstration. Etwa 500 Menschen gelingt es, die Treppe zum Reichstagsgebäude zu stürmen. Sie schwenken unter anderem Reichsflaggen, ein Erkennungszeichen von Rechtsextremisten.
So klang es, als am Samstag Reichsbürger und Rechtsextreme auf den Bundestag zuliefen.
Im November 2020 stimmt der Bundestag über das Infektionsschutzgesetz ab. Auf den Fluren bepöbeln, bedrängen und filmen Gäste von AfD-Abgeordneten Angehörige anderer Fraktionen auf dem Weg zur Sitzung.
Eigentlich hat nämlich sonst immer die gesamte extreme Rechte den demokratischen Parteien, den demokratischen Staat vorgehalten. Wenn irgendeine tiefe gesellschaftliche Krise da ist, kann eine demokratische Kultur das überhaupt nicht durchstehen.
Das ist Andreas Speit, Journalist und Autor der Taz-Kolumne Der rechte Rand. Und er war schon am Anfang dieser Folge kurz zu hören. Und er meint, dass der demokratische Staat mit den massiven Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens während der Corona-Pandemie sehr wohl gezeigt habe, dass er hart durchgreifen kann.
Das ist eigentlich in dem Sinn eine ideologisch-analytische Niederlage für die gesamte Rechte gewesen. Sie haben sich dann aber als die neuen Freiheitskämpfer inszeniert und damit sozusagen sich aus dieser ideologischen, analytischen des Beraten Haltung heraus neu aufgestellt. Und das ist leider der AfD gelungen und auch anderen Rechtsextremen, sich dort als kritische, mahnende Stimme in Szene zu setzen und da dann auch neues Klientel für sich zumindest anzusprechen, beziehungsweise es ihnen auch gelungen ist, neue Akzeptanzen zu gewinnen.
Diese neue Akzeptanz hat sich die AfD auch in den sozialen Medien organisiert. Da ist die Partei ja sehr erfolgreich. Und insbesondere während der Corona-Pandemie kursierten in den digitalen Medien ja viele Falschinformationen und Verschwörungsmythen. Und auf der anderen Seite haben die Menschen immer weniger ein Problem damit, sich auch im Netz über die Weltlage zu informieren. Dokumentiert hat das der Journalist und Medienwissenschaftler Stefan Weichert. Der hat ein Institut mitgegründet, das nennt sich Voca-Institut für digitale Resilienz. Und dieses gemeinnützige Institut hat Ende 2022 eine eigene Studie zur digitalen Medien- und Nachrichtennutzung veröffentlicht.
Die meisten Menschen in Deutschland, so darf ich das sagen, weil das eine Repräsentativbefragung eben auch gewesen ist, fühlen sich durch Social Media bestens informiert und können gar nicht mehr unterscheiden, wo die Inhalte herkommen und wollen das auch gar nicht mehr.
Andererseits gibt es natürlich auch noch die seriösen sogenannten Leitmedien, also Fernsehen und Radio, Tageszeitungen oder auch Nachrichtenwebsites. All diese Quellen waren gerade zu Beginn von Corona auch sehr gefragt. Allerdings haben gerade all die Krisen und die Katastrophen in den vergangenen Jahren zu so etwas geführt, was das Hans-Bredow-Institut für Medienforschung Nachrichtenmüdigkeit nennt. Stefan Weichert und sein Team, die gehen in ihrer Studie sogar noch einen Schritt weiter und sprechen sogar von Anzeichen für einen News Burnout.
News Burnout heißt natürlich auch, ich schalte komplett ab. Ich kann gar nicht mehr. Ich bin körperlich, psychisch erschöpft. Deswegen kopple ich mich komplett ab.
Um das zu vermeiden, brauche es, sagt Stefan Weichert, Strategien digitaler Resilienz. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass man nicht ständig weiter scrollt von einer zur nächsten Horrornachricht. Genau das versucht auch mein Freund Dennis aus Stade. Er nutzt Medien seit einer Weile bewusster, wie er sagt.
Ich versuche, unser gutes Stader Tageblatt zu lesen mit Nachrichten aus dem Bund, aus dem Land und aus der Region. Gucke hin und wieder mal die Tagesschau, also aber auch nicht mehr jeden Abend, weil einen das wirklich auch verrückt macht und gar nicht zielführend ist, weil man einige Dinge ja natürlich nicht beeinflussen kann.
Aber manchmal hilft auch die beste Mediennutzungsstrategie nicht.
Guten Morgen, Herr Gabriel.
So klang das, als ich gerade Corona hatte und schon etwas abgekämpft von der häuslichen Isolation an einem Morgen das Radio anmachte und dort hörte, wie ziemlich hektisch improvisiert wurde.
So, jetzt müsste ich eigentlich Sigmar Gabriel haben. Habe ich im Moment, ich höre ihn gerade nicht.
In der Nacht zuvor war etwas Ungeheuerliches geschehen.
Geschafft? Podcast von Klaas Christoffersen. Folge 1: Seuche. Es sprachen Lisa Hagmeister, Beate Rüsopp und der Autor. Technische Realisation: Manuel Gluschewski, Sven Kohlwage und Philipp Neumann. Regie: Susanne Krings. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024. ARD